Ein herzliches Moin aus Hamburg. Ich bin Miguel, einer der beiden Gründer von Borderscout Digital. Und heute kümmern wir uns um das wahrscheinlich größte Mysterium in dem Bereich E-Commerce-Jahresgespräche, nämlich zu verstehen und objektiv festzustellen, wie wichtig sind meine Kunden eigentlich, also welcher Kunde ist eigentlich wirklich wie wichtig versus was sie mir immer erzählen, weil natürlich ist jeder Kunde der allerwichtigste für uns und braucht mehr Geld. Wo lohnt es sich tatsächlich zu investieren in Plattformen und wie komme ich überhaupt jetzt an diese Daten ran und was sind Daten, die ich wahrscheinlich schon intern habe, aber noch gar nicht genutzt habe oder vielleicht nutzen sollte, um mich besser vorzubereiten, um auf Augenhöhe zu verhandeln im Thema Jahresgesprächen im E-Commerce, sowohl für reine E-Com-Kunden wie auch für Omnichannel-Kunden.
OMT.
Habt ihr den Schuss nicht gehört? Also gerade in Zeiten jetzt von Agentic Commerce und so solltet ihr darauf Wert legen, die besten PDPs zu haben. Nicht nur, weil ihr mehr Umsatz macht, sondern auch, weil ihr sichtbarer werdet für Geo, für SEO und allem Möglichen. Dafür noch Geld zu zahlen, also so, das kann ja in der Preisliste stehen, aber wenn das nicht verhandelbar ist und die wirklich darauf bestehen, dann würde ich sagen, finde ich schwierig. Also, weil das macht eigentlich gar keinen Sinn, dafür Geld zu zahlen. Ich als Hersteller muss ja schon die komplette Content-Entwicklung bezahlen. Wieso soll ich dann auch noch zahlen, dass der Retailer mehr Traffic kriegt? Also eigenartig.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Miguel, schön, dass du da bist. Miguel, wir steigen mal direkt ein in das Thema datengetriebene Verhandlungen. Woher kommt eigentlich die Idee, eine Analyse zu entwickeln, mit der Hersteller ihre Händler datengetrieben challengen können?
Tja, das ist eine gute Frage. Die Frage kommt tatsächlich aus meiner Herstellerzeit. Ich war 8 Jahre bei Beiersdorf und hatte dort das Vergnügen, in verschiedenen Jahren immer wieder argumentativ von Retailern gegen die Wand genagelt zu werden, mit der gleichen Story. Wir sind wichtiger, als ihr denkt. Ihr investiert viel weniger als der Wettbewerb, aber Daten, um das zu beweisen, geben wir euch nicht. Deswegen dachten wir, dass es doch irgendwie müsste man doch irgendwie lösen können. Das ist irgendwie doof so. Insofern haben wir diese Analyse entwickelt, um zu sagen, bringen wir da mal ein bisschen Objektivität rein, damit wir wirklich wissen, wie wichtig ist ein Retailer wirklich für uns versus was er uns erzählt.
Eine spannende Geschichte. Wenn Agenturen oder Reseller, ist ja eine Art Agentur, kann man ja, glaube ich, so sagen.
Ja, Beratung, wie auch immer, ja.
Beratung, Consulting, wie auch immer, das natürlich auch ausspielen wollen, um sich natürlich auch dort reinzusetzen. Klar, du bist Agentur, ich hatte mal eine Agentur. Natürlich versuchen wir uns auch wichtig zu machen und dementsprechend natürlich in einen Vorteil zu bringen. Die Frage ist, ab wann ist es halt nachteilig für den Kunden und ab wann ist es vielleicht auch giftig? Können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Was ist aus deiner Sicht aktuell oder aus Herstellersicht das größte Problem im E-Commerce aktuell, gerade vor dem Hintergrund, wie groß und relevant dieser Bereich bereits geworden ist?
Ein Wort, Datenasymmetrie. Also du hast eine sehr, sehr krass verzerrte Datenhoheit, die ganz klar auf der Seite der E-Commerce-Player, vor allem im 1P-Geschäft liegt. Bei Amazon hat man ja noch relativ viele Daten zur Verfügung, Zweifel mehr als die meisten Firmen wirklich verarbeiten können. Interessanterweise fehlen aber viele, die wichtig sind. Und bei anderen 1P-Geschäften, da sieht's halt zappenduster aus. Ne? Das ist richtig, richtig schwierig für die meisten Hersteller zu beurteilen, wie wichtig der Kunde eigentlich ist, wie groß das Potenzial ist, wo wirklich die Probleme sind im Business, weil die Kunden so viel einbehalten. Also ich habe wahnsinnig viele Kunden, die strugglen überhaupt von ihren großen Handelspartnern Reports zu kriegen. Oder wenn die kriegen, ist das totaler Müll. Also sprich, hier haben wir besonders auch im Retail-Media-Kontext einen ganz unfairen Markt, in dem die Retailer wissen, dass die Daten sehr viel wert sind und sie eigentlich eine bessere, eine einfache Verhandlung haben, wenn die Daten einfach nicht verfügbar sind. So, wie auch immer.
Es ist schön, wenn man dann auf allen Seiten predigt, wie wichtig Daten sind, aber dann kann man sie nicht abrufen. Das ist natürlich dann auch schwierig. Oder man bekommt sie nicht zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich dann auch schwierig.
Genau.
Stelle ich mir immer die Frage, was kann man tun, um selbst mehr Daten zu erheben oder halt vielleicht auch die Kompetenz intern aufzubauen, auch besser damit umzugehen. Ja?
Also das ist absolut wahr. Wer nicht fragt, der kriegt auch nicht. Das ist bei vielen meiner Kunden das Problem. Ne?
Warum reicht das heute deiner Meinung nach nicht mehr aus? Also ich glaube, ich habe das in deinem Vortrag, du hast ja zu dem Thema auch einen Vortrag bei uns gehalten und den habe ich mir auch angeschaut, das ist jetzt schon wieder 1-2 Monate her, aber in der Vorarbeit zu dem Podcast kam ich irgendwie drauf. Warum reicht es heute nicht mehr aus, mit reinen internen Zahlen wie Margen oder Absatzdaten in ein Jahresgespräch zu gehen?
Genau, also das hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist eigentlich, dass die internen Zahlen, die mir vorliegen, wie du sagst, ne, Net Sales, Grossmarge, wenn ich Glück habe, eine Marge, ein DB2, ein EBIT, wie auch immer, die sind ja alle abhängig von meinen vergangenen Entscheidungen. Also bedeutet, wenn ich strategisch unterinvestiert habe in einen Kunden und die nie wirklich aufbauen konnte, dann ist es natürlich die Net Sales auch nicht großartig spannend und man geht mit sehr, sehr konservativen Einschätzungen rein. Vice versa, wenn ich immer überinvestiert habe, denke ich, dass ich dieses Potenzial unbegrenzt weiter ausreißen kann, aber vielleicht habe ich die Decke schon erreicht. Und deswegen finde ich super wichtig, von außen drauf zu schauen, wirklich so ein Gefühl zu kriegen, okay, nicht nur auf Basis unserer Historie, sondern objektiv, wenn ich den Markt aus unserer Kategorie anschaue, also auf unsere, was auch immer ein Hersteller von Portfolio hat, kann man mit verschiedenen Indizes ableiten, wie groß der Fußabdruck dieses Retailers ist. Und wenn man das dann ins Verhältnis setzt mit seinen Net Sales von den verschiedenen Kunden, dann merkt man oft, okay, bei dem Kunden bin ich vielleicht schon am Optimum angekommen und bei dem Kunden, Gott, oh Gott, da bin ich ja meilenweit weg von, wo ich sein könnte, da muss ich mehr aggressiver investieren und kann ich auch wirklich was machen. Aber diese Informationen kriegt man eben nicht durch einen Blick in den Rückspiegel, wo ich sage, ich gucke mir die Netzwerksentwicklung und die Margenentwicklung der letzten Jahre an, ist auch super wichtig, muss man definitiv kennen, vor allem die Profitabilitätszahlen, leider viel zu selten der Fall, aber es ist halt definitiv nicht ausreichend im Jahresgespräch, weil der Retailer hat alle möglichen Daten vom Sellout etc., Retail Media Performance, mit der er dich sonst absolut gegen die Wand nageln kann, weil du gar keine Antwort hast auf diese Zahlen, du kannst sie gar nicht einordnen.
Ich überlege gerade, wenn es wirklich Daten sind, mit die ich auch selbst nicht erheben kann, ist er eigentlich ja auch meine einzige Chance eigentlich, oder? Oder habe ich andere Möglichkeiten, an Daten ranzukommen?
Das ist es, genau. Also die Retailer stellen das gerne so dar, dass sie die einzige Möglichkeit sind, um überhaupt an diese Daten zu kommen. Und deswegen kennst du wahrscheinlich auch, haben die recht kreative Preise dafür, für die Daten. Also manche geben sie so mit, manchmal kriegst du die im Jahresgespräch mal vorgelegt, manchmal kostet es 15.000 Euro oder 100.000 Euro, je nachdem. Was ich merke, was viel zu selten gemacht wird, ist, dass verschiedene Key-Accounts sich einfach austauschen und sagen, hey, welche Daten hast du denn von einem Kunden erhalten? Weil man hat ja seine Netzwerke als Basis und man kann auch von außen kalkulieren, wie groß das Potenzial der verschiedenen Player ist und dann kann man so ein bisschen Lücken füllen. Und zum Beispiel von Amazon habe ich sehr, sehr viele Daten. Das heißt, ich kann zum Beispiel Werbeeffizienztests für gewisse Creatives, kann ich auf Amazon fahren und dann übertragen auf andere Retailer. Wenn das denen nicht passt, dann sollen sie mir bessere Daten liefern, damit ich das auch bei ihnen testen kann und mehr Budget verbraten kann bei ihnen. Aber wenn das eben nicht so ist, finde ich, muss man da auch sehr, sehr hart sein. Und ich glaube, gerade dieser Vergleich, der passiert zu wenig. Also die meisten Key-Accounts oder Channel-Directors arbeiten halt in ihrem Kanal. Das heißt, der E-Com-Director und der Omnichannel-Sales-Director haben oft wenig Schnittstellen und die KAMs reden gar nicht miteinander, weil Obi ist ja ganz anders als Amazon. Aber du kannst sehr wohl davon lernen, gerade von welchen Plattformen, von den Plattformen, wo du eben mehr Daten kriegst. Und das, finde ich, passiert halt viel zu wenig.
Ich mag den Ausdruck kreative Preise.
Nett gesagt, ne?
Ja, das ist so wirklich die ganz nette Form von, die Leute machen, wollen ihre Kunden verarschen.
Also, aber
das,
hallo.
Was ist das Risiko, wenn Hersteller nicht auf diese externen Daten zugreifen oder sie nutzen, um ihre E-Com-Kunden zu bewerten beziehungsweise diese Jahresgespräche vorzubereiten?
Also das Kernproblem, wenn du keine externen Daten hast, ist ja, dass du A, gar nicht beurteilen kannst, wie attraktiv das Angebot von einem Retailer ist. Du lässt dich also wahnsinnig leicht in die Irre führen. Besonders bei Bereichen wie Retail Media wird es halt super kritisch, weil Retail Media sind relativ große Budgets, auf die Retailer gerade hoffen und die sie als inkrementelle Marge sehen für sich selber. Also ich als Key Account Manager muss die meistens on top zu meinen Konditionen investieren. Ob das Sinn macht und fair ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Kannst dir meine Meinung vorstellen. Das Kernproblem wird aber verschärft dadurch, dass ich natürlich die meisten Key Account Manager draußen habe, die gar nicht im Media-Einkauf geschult wurden. Also die wissen ja gar nicht, was für Daten gibt es eigentlich im Media-Einkauf. Und deswegen ist es halt so tödlich, wenn ich auch nicht mal nach den Daten verlange oder gar nicht weiß, wie du gerade sagtest, nach welchen Daten ich verlangen muss, dann wird die Verhandlung extrem schwierig und dann endet es in dieser klassischen Sicht, wo ein Key Account Manager davon ausgeht, na gut, ich muss dieses Geld ja ausgeben, ist ja Investment in die Partnerschaft, also was nehme ich von der Preisliste? Ich nehme das und das Paket und das und jetzt ist mein Geld weg. Also Preise werden gar nicht verhandelt, der Retailer grinst groß, sagt natürlich nichts und verlangt im Grunde viel zu viel Geld für eine Dienstleistung, die deutlich weniger wert ist.
Du hast gerade gesagt, man weiß teilweise gar nicht, nach welchen Daten man fragen muss. Welche externen Daten findest du denn selbst besonders hilfreich, wenn man als Key Account Manager oder Head of Sales mit Händlern verhandelt?
Also es gibt verschiedene Aspekte. Ich glaube, ganz allgemein, was ich immer wichtig finde, ist mal so ein Gefühl zu kriegen, wie viel Umsatzpotenzial habe ich eigentlich bei dem Kunden? Das gibt natürlich verschiedene Wege. Da sind wir jetzt natürlich Nerds und errechnen zum Beispiel den Traffic, der in eine Kategorie geht bei jedem Händler. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Aber zum Beispiel kann ich mir schon anschauen, okay, wie viel Traffic habe ich eigentlich bei dem Player? Wie fokussiert ist der auf meine Kategorien? Ist meine Kategorie super sichtbar? Oder ist sie halt irgendwie im dritten Submenü und davon kannst du davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich keinen großen Umsatzanteil hat und auch nicht sehr sichtbar ist bei dem? Was ich auch wichtig finde, ist zum Beispiel, woher zieht der Retailer eigentlich seinen Traffic und wann hat der eigentlich wie viel Traffic? Das Interessante zum Beispiel ja gerade bei so Retail-Media-Pricing ist, gerade wenn das Listenpreise sind, dann kosten die ja oft gleich viel das ganze Jahr, wenn es eben nicht auf einer Cost-per-X-Basis verrechnet wird. Das macht aber einen riesen Unterschied, weil Retailer natürlich Fluktuationen im Traffic haben. Das heißt, ich kann fürs gleiche Geld in einem Monat meine Visibility einkaufen, wo er wenig Traffic hat oder viel Traffic hat. Sollte ich halt wissen. Genau, und was ich zum Beispiel sehr wichtig finde, ist auch die Attraktivität der Placements. Ich finde so, Brandshops ist so gern so ein Thema. Dafür verlangen Retailer ja gerne Geld. Aber ja, hey, das ist dein Share of Share, dein virtueller Shop in Shop. Ne? Das ist dein Share, der ist sicher für dich. Ja, das Geile ist, es gibt in Deutschland Retailer, wo selbst die Einkäufer nicht wissen, wie man genau zu dem Brandshop selber kommt. Und da Brandshops von der UX ja aus Südostasien kommen und gar nicht nativ verzahnt sind, in wie wir Westeuropäer shoppen, ist das sowieso ein großes Fragezeichen. Wie komme ich zu dem Brandshop? Wenn ich also einen Brandshop habe, den ich nicht... Wenn ich meinen Markennamen in die Suche eingebe und der wird dann nicht vorgeschlagen, dann kann ich bei den meisten Retailern davon ausgehen, dass im Grunde null Traffic dafür ist, also auf dem Gerät ist. Und dafür soll ich dann 25.000 Euro im Jahr zahlen. Finde ich halt schwierig. Deswegen so ein paar Daten, die finde ich immer interessant. Also auch mal gucken, wie attraktiv sind eigentlich Placements, die ich kriege.
Bei mir rattert es gerade so ein bisschen im Kopf. Ich versuche gerade so ein bisschen meinen roten Faden, den ich mir vorher gemacht habe, an der einen Stelle anzupassen auf Basis dessen, was du jetzt so geantwortet hast. Welche Datenquellen sind denn für Unternehmen leicht erhältlich vielleicht als andere, werden aber trotzdem deiner Meinung nach zu wenig genutzt? Vielleicht können wir an der Stelle auch ein bisschen auf KPIs eingehen, aber ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch trennen sollte. Du bist jetzt eher der Experte, vielleicht gibst du mal eine Antwort, die deiner Meinung nach auf meine Gedankengänge gerade gut passt.
Ich gebe mir schnell Mühe, aber nee, macht total Sinn, deine Frage. Also es gibt verschiedene Sachen. Also die meisten Firmen steuern ja oder messen den Erfolg von einem Sales-Team oder von einem Key-Account-Manager auf Basis von Net-Sales, Net-Sales-Wachstum und vielleicht irgendeiner Margenzahl, die sich meistens eher so auf Grossmarge oder sowas beschränkt. Was im E-Commerce natürlich tödlich ist, weil ich im E-Commerce wahnsinnig viele hohe Investments in Marketing habe, in Retail-Media, wie auch immer es heißen mag, heißt, die passieren erst im DB2. Und der Deckungsbeitrag 2 ist vielen meiner Kunden zum Beispiel schon unbekannt. Ich weiß, EBIT ist manchmal so ein bisschen schwierig zu kalkulieren auf Kundenbasis, ne, wegen Arbeitszeit und so. Aber den DB2, den sollten eigentlich alle kennen. Und ich glaube, die Unterhaltung sollte häufiger geführt werden. Also ich habe bei vielen Kunden das Problem, dass Offline-Kunden als attraktiver eingeschätzt werden als Online-Kunden oder auch andersrum, weil man mit der falschen Margenzahl arbeitet. Und der DB2 ist halt ein besserer Vergleich. Weil ein E-Com-Kunde sieht auf der Grossmargenbasis toll aus, weil die ganzen Marketing-Investments fehlen. Im DB2 ist es dann mehr en par mit einem Offline-Kunden. Das ist eine Sache. Also ich glaube, sich selber Profitabilitätszahlen anzugucken. Das Zweite, wir haben ja darüber gesprochen.
Ich muss mal unterbrechen. Wir sollten vielleicht mal ganz kurz erklären, der eine oder andere Marketer weiß vielleicht gar nicht, was DB1 und DB2 ist.
Gerne.
Also ja. DB1 sind im Endeffekt die Berücksichtigung der variablen Kosten und DB2 ist, wenn die Fixkosten auch mit reingearbeitet werden und wenn ich das richtig aus meinem Studium im Kopf habe. Und DB2 bedeutet im Endeffekt, warum wird es schwieriger? Weil man die Fixkosten halt teilweise gar nicht kennt als Marketer. Also wie viel Miete wird bezahlt, wie viel kosten denn Leute aus anderen Abteilungen, Gehälter sind nicht ganz bekannt und so weiter. Und der DB1 ist im Endeffekt, okay, was kostet denn das Produkt uns an variablen Kosten, wenn ich eins mehr produziere und was nehme ich damit ein? Dann kann es sein, dass das Produkt im DB1 positiv ist, aber im DB2 eigentlich überhaupt nicht positiv ist.
Genau, und das Äquivalent dazu im Sales ist ja, also je nachdem, wie es genannt wird, manche Firmen nennen es Deckungsbeitrag, manche nennen es Customer Contribution 1 und 2. Und die Customer Contribution, die ist halt so wichtig, weil bei der Customer Contribution 1 habe ich alle Konditionen drin, die ich im Jahresgespräch habe, aber was fehlt, sind die Marketing-Invests. Und die Marketing-Invests können im E-Commerce halt gigantisch groß sein und die finden ja bei Offline-Kunden gar nicht mehr so großartig statt. Da hat man vielleicht mal so ein bisschen POS-Aktivierung, aber so viel ist das nicht. Und im E-Com kann das gigantisch sein. Und deswegen ist gerade eben diese Customer Contribution 2 oder wie du gerade sagtest, eigentlich der richtige Schritt ist sogar bis zum EBIT zu gehen, aber das ist halt ein bisschen schwierig zu erfassen und das ist zeitnah für die wenigsten Firmen möglich. Deswegen finde ich so eine Customer Contribution 2 eine sehr, sehr gute Zahl, um einfach zu sagen, Moment, wenn wir entscheiden wollen, wie attraktiv ein E-Com-Kunde ist, oder Omnichannel-Kunden, dann lass uns doch die Marketingkosten mit berücksichtigen. Das ist ein großer Unterschied. Und das kann jede Firma machen. Die Finanzabteilungen haben das immer griffbereit, aber es wird eben selten nachgefragt. Das ist eins. Ich glaube, das andere, was viel zu selten gemacht wird, ist einfach nur zu vergleichen, intern Preislisten. Wie sind Preislisten zwischen verschiedenen Kunden für Retail-Media, für Brandshops etc.? Und auch E-Commerce als Alternativinvestment für andere Mediakanäle zu sehen. Ich meine, das heißt nicht aus Zufall Retail-Media. Das sind Medien, die ich einkaufe bei einem Retailer. Wenn die nicht kompetitiv sind und ich als Hersteller kann meinen Euro ja nur einmal ausgeben, ob ich den bei einem Retailer ausgebe oder bei einer Mediaagentur, weil ich da vielleicht bessere Reichweiten kriege oder eine bessere Performance oder zumindest ein besseres Reporting, damit ich weiß, was passiert ist. Diese Unterhaltung sollte geführt werden. Das wird viel zu selten gemacht. Also oft wird Retail-Media-Ausgaben werden einfach gesehen als gesetzte Ausgaben. Die muss ich machen in die Partnerschaft. Musst du gar nicht. Natürlich will dein Händler, dass du das Geld investierst, aber der hat auch ohne Retail-Media ganz gut gewirtschaftet und man kennt ja meistens die Margen, man kennt die Sellout-Preise, man kennt die Netto-Preise, mit dem verkauft, da ist ein Delta, mit dem arbeitet der und natürlich will der mehr, aber sich dann hinreißen zu lassen, man müsse in Retail-Media investieren, ist ein absoluter Trugschluss, weil Retail-Media gerade in Deutschland oder in Europa ist ein absoluter Wilder Westen, da werden Sachen verkauft zu Preisen, die wirklich nicht gerechtfertigt sind, also total wild. Ganz anders Media-Einkauf mit der Agentur gerade. Ne? Und ich glaube, das Dritte, was ich sehr oft sehe, sind einfach nur in der Firma mal rumzuhören, was sind denn bestehende Systeme, die ich nutzen kann. Also ich habe wahnsinnig viele Konzernkunden, die haben Similarweb-Zugänge. Eine unfassbar teure Software, wie du weißt, die den Traffic hochrechnen kann für verschiedene Retailer. Das ist ein mega Datenpunkt. Also klar, den kann man natürlich weiterverarbeiten, sagen, okay, wie viel davon geht auf meine Kategorie? Das ist ein bisschen aufwendiger, das machen Nerds wie wir. Aber einfach nur diese Daten zu nehmen und zu sagen, hey, ich gehe zu einem Kunden, keine Ahnung, Obi oder Bauhaus und ich weiß, wie viel Traffic hat der eigentlich. Da brauchst du auch gar keine Lizenz, da kannst du sogar mit der Freeware dich einmal anmelden, ne, und einfach mal kurz das abrufen. Sowas geht. Oder bei Sistrix und Semrush mal gucken, wie ranken diese Player eigentlich für Keywords in meiner Kategorie? Wie groß sind die? Solche Zahlen kann man mitbringen und der Vorteil von solchen Zahlen ist, dass die den Einkäufer meistens aus dem Gleichgewicht bringen, weil die kennen sich mit solchen Zahlen nicht mehr aus. Die sind gut darin zu verhandeln, aber die sind keine Digitalexperten oder Mediaexperten. Das heißt, wenn ich als Key Account Manager mich so 3, 4 so Pain Points mitnehme ins Jahresgespräch, habe ich eine ganz andere Verhandlungssituation, weil ich einfach nicht immer übervorteilt bin, sondern auch mal ein bisschen so ein Gegengewicht habe.
Ja. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei Similarweb-Zahlen, weil...
Ich auch.
Mit dem, also ich kenne die zu uns, die dort angezeigt werden und die stimmen halt mal so null überein, aber... Was man sehr häufig ganz gut ablesen kann, ist ein Verhältnis. Also wenn ich jetzt auch vielleicht mehrere Player gegeneinander lege, dann weiß ich zumindest ungefähr, keine Ahnung, die OMR hat jetzt 5-mal so viel Traffic wie wir oder 10-mal oder 3-mal und der Digital Bash hat halt so und so viel und keine Ahnung, also unsere Wettbewerber und so kann man das ja im Shop-Bereich auch machen.
Also so ist es.
Der Traffic nicht ganz so relevant, aber bei... Ja,
bitte
bei,
nicht die exakten Zahlen.
Ja, bei anderen ist es halt ein bisschen anders. Ist auch am Ende, ja. Ich meine, was bringen wir? Ich könnte euch die nackten Zahlen vom OMT nennen. Am Ende, was ist denn davon sinnvoller Traffic? Und was ist denn davon Traffic, der Leads bringt, der wirklich Geld generiert und so? Das kann ja auch, also man kann 3-mal so viel Traffic haben, aber nur ein Drittel der Leads am Ende oder der des Umsatzes machen, wenn es halt, Entschuldigung, Bullshit-Traffic ist. Also das gibt's halt auch. Also erstmal danke für die Ausführung. Das hat meine Gedankengänge ein bisschen sortiert. Das fand ich ganz gut. Ihr wisst ja alle, gerade auch die, die jetzt zuhören, E-Commerce ist für mich auch ein neues Thema, wo ich gerade so seit einem Jahr mich immer mehr reinarbeite und auch immer mehr Podcasts so aufnehme und gefühlt gerade sehr viel lerne. Aber das war früher nie so mein Bereich. Ich würde gerne noch mal ein bisschen in das Thema bessere Entscheidungen reingehen. Also und natürlich hier auf Basis von Daten. Reicht es deiner Meinung nach aus, sich auf Umsatzdaten zu konzentrieren und darauf basierende Entscheidungen zu treffen? Oder, ne, du hast ja auch schon zum Teil gesagt, ich will trotzdem die Frage mal stehen lassen, ob ich an einer Stelle wiederholen muss, zum Beispiel in Richtung Retail-Media-Listung oder Budgetverteilung insgesamt.
Genau, also in Kürze nein. Also du hast genau recht, also ich höre es bei dir auch aus Bauchgefühl, es klingt so, es ist genau richtig. Also sich nur auf Umsatzdaten zu konzentrieren, ist halt gefährlich, weil die sind A, von der Vergangenheit abhängig. Ein Thema. Also wenn ich in der Vergangenheit gut oder schlecht verhandelt habe, viel oder wenig investiert habe und das fortschreibe, das macht natürlich keinen Sinn, weil das nicht im Verhältnis mit dem wahren Umsatzpotenzial ist. Ne? Es gibt Player, es gibt große Plattformen, ne? Wir kennen zum Beispiel alle, wer mir zuhört, im Spielzeugwarenbereich ist, ne? Babymarkt, größte Plattform in ganz Europa, pleite. Ja, also ja, der Markt soll groß gewesen sein, aber wie viel Potenzial hat er, wie gesund ist die Firma? Sowas kann ich tatsächlich rauslesen. Ne? Also sowas sollte ich in Berücksichtigung nehmen. Das zweite ist natürlich auch Omnichannel-Kunden. Da wird's dann messy, ne? Also Omnichannel-Kunden werden allen oft gesammelt gesagt. Und ich sag, okay, also ich komme ja aus dem Beauty-Bereich, ne? Da wird dann DM online und offline zusammengefasst und gesagt, so, ja, gesamtmäßig macht der so viel Umsatz. Jetzt muss man aber halt überlegen, wenn ich die Jahresgespräche führe, dann heißt es ja oft, okay, wir wollen gerne diese Konditionen wie immer und E-Com machen wir jetzt was Neues. Wir haben wieder was Neues, so wie jedes Quartal haben wir was Neues in E-Commerce, gibt's ja immer. Es ist immer das Gleiche, aber es ist immer neu. Und dafür brauche ich extra Geld, weil sonst bist du nicht dabei. So, und deine Konkurrenz schon. Und das Interessante ist ja, dass man, wenn man sich jetzt überlegt, bei den meisten Herstellern, den meisten Branchen, wenn ich jetzt im FMCG bin, etc., da ist ja der Großteil des Umsatzes noch offline. Ich zahle aber meine Jahresgespräche, ja, also meine Konditionen ja auf den gesamten Net-Sales. Das heißt, ich habe irgendwelche Offline-Konditionen, die dann irgendwie Digital Execution und keine Ahnung, was für Konditionen das sind. Und die zahle ich für die gesamten Net-Sales. Und jetzt soll ich on top nochmal für E-Commerce investieren. Und das finde ich oft halt schräg, weil tatsächlich ist es ja so, dass ich schon sehr, sehr hohe Konditionen gewährt habe, weil der Kunde offline sehr stark ist. Online ist er vielleicht gar nicht so stark und er kriegt trotzdem die Konditionen und jetzt will der on top noch mehr haben. Das finde ich halt schwierig. Und ich finde diese gesamtheitliche Betrachtung, ich glaube, auf das willst du ja auch raus, die ist halt wichtig zu sagen, Moment, ein Omnichannel-Kunde besteht nun mal aus einem E-Com und einem Offline-Geschäft. Wie wertvoll ist der denn offline? Wie wertvoll ist der online? Und da wird es tatsächlich bei vielen Omnichannel-Playern Differenzen geben. Da wird man sagen, Moment, der ist mir im E-Com weniger wichtig als offline und manchmal ist sogar auch andersrum. Und dementsprechend muss man die Budgets dann auch verteilen. Und da gibt's ganz unterschiedliche Kunden. Manche Kunden verstehen das, sehen das als getrennte P&Ls und sind dann auch flexibel. Manche stellen sich doof, dann wird's halt schwierig und dann läuft's dann eher auf Konfrontation auch aus dem E-Commerce und sagt, okay, ich investiere nicht mehr, weil ich kann das nicht legitimieren und du bist auch nicht flexibel.
Hast du zusätzliche Kennzahlen, die dir helfen, Händler strategisch zu bewerten?
Ja, es gibt so ein paar, die sind nicht alle davon sind jetzt einfach zu kriegen. Ich hatte vorhin kurz gesprochen über Traffic oder so. Es gibt natürlich auch gute Tools, wo du Umsätze rauskriegen kannst, mehr oder weniger. Also ich denke, so ein ECDB finde ich ein ganz gutes Tool für so ein schneller Schuss, wie groß ist die Kategorie, finde ich hilfreich. Traffic an sich finde ich nicht sehr hilfreich, aber wenn man den Traffic runterbricht auf wie viel Traffic geht in meine Kategorien, dann wird's spannend. Also das ist sowas, was wir merken, korreliert auch viel besser mit dem Net-Sales-Potenzial unserer Kunden. Ist ein bisschen aufwendiger, muss man auswerten, ne? wie ausgerichtet ist der Kunde auf meine Kategorie und so weiter. Aber das ist tatsächlich, das sind so ein paar Sachen, die ich wirklich wichtig finde. Und das tatsächlich kommt es dann oft auch zu den alten Basics im Key Account Management, wie strategisch transparent und flexibel ist der. Also weil wie du hattest gerade Daten gesagt, ne? Wie gute Daten kriege ich eigentlich reported für das organische Geschäft und fürs Paid-Geschäft? Wie verlässlich ist der Kunde? Ne? Wie preislich aggressiv? Natürlich ist Preishoheit absolut in der Hoheit des Handels, gar keine Frage, aber es gibt gewisse Händler, die haben gewisse Pattern. Ne? Also da sieht man einfach, okay, die ziehen wahnsinnig viel Traffic von Idealo. Was sagt uns das? Ne, also das sind so Themen, auf die würde ich halt eher achten.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen. Oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten. Hast du typische Fehlentscheidungen, die bei Unternehmen passieren, die zu stark auf den Umsatz schauen? Wir haben jetzt gelernt, rein Umsatz reicht nicht. So, also ich erinnere mich so an meine Consulting-Zeit. Jetzt habe ich was ganz anderes gemacht. war SEO, aber theoretisch, ich habe ja ähnliche Fragen gestellt. Und wie sieht denn der Deckungsbeitrag aus? Wie sieht der DB2 aus? Blablabla und so weiter. Und gerade, weil wir immer eine Priorisierung auf die jeweiligen Kategorien machen mussten. Also wir haben ja auch optimiert, um in der Suchmaschine besser auf bestimmten Kategorien dargestellt zu sein. Du hast eben auch schon das Thema Category Management angesprochen, also dass man natürlich sich den Traffic anschaut und so weiter. Wir haben dann den Traffic besorgt, indem wir die Seiten optimiert haben. Und wir hatten ja genau das gleiche Problem, dass die Ansprechpartner teilweise überhaupt nicht wussten, wie sie sowas rechnen sollten. Sie sind dumm gehalten worden von der Geschäftsführung, beziehungsweise wussten nicht, wo sie nachgucken müssen und so weiter. Was sind so die typischen Fehlentscheidungen, die in eurem Bereich, also im E-Com-Bereich, passieren, wenn Unternehmen zu stark auf Umsatz schauen und die anderen Datenpunkte ausblenden?
Drei Sachen. Also das erste, und das ist das weitverbreiteste, vor allem in Deutschland, Frankreich, Italien, wenn ich meine Kunden anschaue, auch in England, einseitige Abhängigkeit von wenigen Kunden, in Klammern ein Kunde, der mit A anfängt. Na, also weil Amazon den meisten Umsatz macht oder am meisten wächst, reinvestiert man mehr. Ich muss echt zugeben, ich habe das Gleiche getan, als ich selber im E-Com-Bereich gearbeitet habe auf Herstellerseite. Natürlich fokussiert man seine Energie dort, wo es gerade läuft. Das führt aber langfristig zu einer Situation, die extrem ungesund ist. Ne? Also du ziehst ja einen Kunden hoch, der rapide wachsen kann. Und ich habe viele Kunden, die sagen, ja, 80% meines E-Com-Umsatzes ist Amazon. Ja, da verhandelt es sich halt sehr schwer. Weil du kannst Amazon da nicht Nein sagen. Und besonders, wenn du halt nur im 1P-Geschäft hängst, also nur als Vendor und kein Seller Gegenpol hast, dann kann Amazon extrem hart mit dir verhandeln, weil die wissen, du kannst gar nichts tun. Also wenn die den Lieferstopp verhängen, dann hängst du da und dein E-Commerce bricht zusammen. Das heißt, das ist strategisch, was ich bei vielen Kunden gerade sehe, sagen, okay, wir müssen raus aus dieser Einseitigkeit, wir müssen andere Kunden strategisch aufbauen. Die sind vielleicht, da gibt es keinen einen Kunden, der so groß ist wie Amazon, aber da gibt es vielleicht 3, 4, 5, die ich zusammen entwickeln kann, dass wir irgendwie in eine Richtung kommen, wo wir sagen, okay, wenn wir mit Amazon mal richtig auf Konfrontation wieder gehen, dann bricht uns nicht das E-Com-Geschäft komplett zurück. Und das ist super wichtig. Du hattest ja ganz viel über Margen gesprochen, ne? Das ist wichtig, um die Firmenprofitabilität zu schützen, weil wer Amazon verfolgt die letzten 5 Jahre, weiß, Amazon will nur mehr Marge, mehr Profit gerade machen. Und die drücken jedes bisschen Profitabilität raus, so lange, bis es nicht mehr geht und eben der Hersteller sagt, okay, entweder ich bin raus oder Amazon sagt, du gehst nicht mit, du bist raus. Also sprich, das ist ein ganz, ganz einseitiges Spiel. Amazon will aus dem 1P-Geschäft so viel Profit ziehen wie möglich. Weil sie wissen, wenn die im 1P nicht dabei sind, dann gehen sie auf den Marktplatz und verdienen nicht wieder eine Kommission. Das heißt, Amazon kann nichts verlieren, indem sie super hart verhandeln. Und das werden die weiterfahren. Das heißt, einseitige Abhängigkeit von Amazon, tödlich, größter Fehler. Zweites Thema, Überinvestments in Player mit großer Offline-Historie. Ich hatte ja gerade erzählt, bei Omnichannel-Playern, da wird oft die Wichtigkeit gesamthaft einfach auf Basis der Net-Sales beurteilt. Und dann sage ich, okay, ich habe die Offline-Net-Sales, vielleicht 90% mit dem Kunden und 10% habe ich online. Und die werden zusammen addiert und gesagt, okay, ja, weil dieser Kunde, keine Ahnung, Obi, DM, wie auch immer, weil der total groß ist für uns, unser größter Kunde im Land, deswegen kriegt er auch am meisten Investment, auch im E-Commerce. Auch wenn der im E-Commerce vielleicht gar nicht performt. Das kennst du aus dem SEO-SEA-Bereich natürlich auch. Ne? Das bringt natürlich nichts, was zu investieren, wo nichts bei passiert. Und bei so einem Kunden ist das ein ganz klassischer Fehler. Und der dritte große Fehler ist einfach, dass man, wenn man nur auf Net-Sales achtet, dass man auch den Schritt dann scheut, neue Challenger-Kunden aufzuschalten. Ich hatte jetzt gerade Obi als Beispiel genannt. Da wäre jetzt so ein Player wie Manu Manu zum Beispiel so ein Player. Der ist in Deutschland so semi-attraktiv, in Frankreich höchst attraktiv, der hat keinen Offline-Footprint, das heißt, der hat keine Netzwerkhistorie. Wenn man da ganz konservativ rangeht und sagt, okay, wir kennen dich nicht, du machst bei uns gerade 0 Euro Umsatz, also investiere ich auch nur so viel. Ja, da brauchst du dich auch nicht wundern, dass nichts passiert. Sondern da muss man auch, deswegen hatte ich auch drüber gesprochen, vom Potenzial her kommen. Wie groß ist der Fußabdruck dieses Players in meiner Kategorie wirklich? Und dann kann man auch, sage ich jetzt nicht selbstbewusster, aber ein bisschen größeren Schluck aus der Pulle nehmen und dann wirklich anfangen, sagen, okay, so viel will ich investieren, jetzt teste ich 1, 2 Jahre, wie viel Potenzial der Kunde wirklich hat, um ein strategisches Gegengewicht aufzubauen. Es geht viel um Gegengewichte aufbauen gerade.
Welche Daten nutzt du, um Red Flags zu identifizieren? Also mit welchen Händlern man überhaupt nicht zusammenarbeiten will?
Verschiedene, also Red Flags hängt so ein bisschen vom Kunde ab. Ne? Also Luxuskunden sind dann natürlich ein bisschen pickier. Also allgemein, ich glaube, die beiden Red Flags ist einmal, wie viel Traffic habe ich eigentlich in meiner Kategorie? Weil du kennst das selber wahrscheinlich aus deiner Agenturzeit. Ein kleiner Kunde kann gerne so viel Arbeit machen wie ein mittel- oder großer Kunde, weil sie so kleinteilig sind. Das heißt, einfach gucken, lohnt es sich denen die Kammbetreuung überhaupt zu nehmen oder kann ich es auch überleben, wenn ich nicht damit spiele? Und das einfachste Red Flag, wir hatten ja gerade über SimilarWeb gesprochen, ist vielleicht nicht die geilste Quelle, was Zuverlässigkeit angeht, aber was sie können, ist zum Beispiel Traffic Sources aufbrechen. Woher kommt der Traffic? Ich würde empfehlen, jeder, der einen Zugriff da hat, guckt euch mal den Referral-Traffic an. Referral ist ja ganz klassischer Traffic von anderen Webseiten. Das ist jetzt nicht wild. Das ist in Deutschland so im Schnitt ist das 6% von den Webseiten, von den Shops, die wir uns so anschauen. In Europa so bei 8%. Es gibt aber Player in Deutschland, die haben 30% Referral-Traffic. Und da kann mir keiner sagen, dass das kommt von irgendwelchen Blogs oder sowas. Da klickst du einmal rein und dann siehst du, dass von denen 90% von Idealo kommen. Dann weißt du genau, was die Pricing-Strategie von dem Player ist. Der ideale Traffic kriegst du nur, wenn du den billigsten Preis machst. Ne? Das heißt, das ist für mich ein Red Flag für die meisten Kunden, weil die eben sagen, okay, wir wollen ein gewisses Preisniveau auch irgendwie schützen, auch wenn natürlich Preishoheit komplett Sache des Handels ist. Aber man wählt sich ja seine Partner selbst. Yellow Flags, finde ich, sind so Themen, also da kann man so ein bisschen gucken, erkennen sie eigentlich Offline-Investments für den E-Commerce an? Also sind die so ein Player, der sagen, ja, ich weiß, du investierst viel in Offline, als Äquivalent bieten wir dir folgende Leistung im E-Com. Ist leider nicht so häufig, dass diese Diskussion geführt wird. Oder auch, was ist die Preisliste? Also ich hab Retailer gesehen, die verlangen ein wahnsinniges Geld dafür, dass du deine PDP optimierst. Wo ich mir denke, habt ihr den Schuss nicht gehört? Also gerade in Zeiten jetzt von Agentic Commerce und so, solltet ihr darauf Wert legen, die besten PDPs zu haben. Nicht nur, weil ihr mehr Umsatz macht, sondern auch, weil ihr sichtbarer werdet für Geo, für SEO und allem Möglichen. Dafür noch Geld zu zahlen, also so, das kann ja in der Preisliste stehen, aber wenn das nicht verhandelbar ist und die wirklich darauf bestehen, dann würde ich sagen, finde ich schwierig. Also, weil das macht eigentlich gar keinen Sinn, dafür Geld zu zahlen. Ich als Hersteller muss ja schon die komplette Content-Entwicklung bezahlen. Wieso soll ich dann auch noch zahlen, dass der Retailer mehr Traffic kriegt? Also, eigenartig.
So, Wunschcase ist ja, man geht mit einem Händler zusammen und der macht kurzfristig Umsatz. Warum? Wir wissen es immer, wenn es zu einer Zusammenarbeit geht, egal ob wir als Agentur mit einem Kunden oder immer was ein bisschen erstmal aufgebaut werden muss, dann ist es ja meistens so, dass man am Anfang Geld investiert und es dauert immer ein bisschen länger, bis das Geld auch wieder profitabel idealerweise auch zurückkommt. Jetzt in dem Kontext, wie erkennt man, ob ein Händler mir kurzfristig hilft, aber dann mir... Normalerweise sagt man, wenn es kurzfristig hilft, dann sollte es ja eigentlich auch langfristig helfen. Aber es ist nicht immer so. Das weiß ich aus meiner Erfahrung von früher. Wie erkennt man, ob ein Händler kurzfristig Umsatz bringt, aber langfristig vielleicht mir sogar schadet? Sei es jetzt Marke, ganz typischer Fall, weil du es eben gesagt hast, mit Idealo, Preisstrategie. Ja, also ich bin so jemand, gibt so viel Rabatte und du weißt ganz genau, bei denjenigen kriegst du die Preise halt nicht mehr hoch. Ja, also so Thematiken oder vielleicht noch schlimmer die Profitabilität.
Ja, genau. Also das ist spot on. Ich muss die Antwort ein bisschen verkürzen im Lichte der Zeit, weil natürlich ist das ein sehr komplexes Thema. Das sieht für Luxuskunden bei mir ganz anders aus als für Mass-Marketing-Kunden und je nachdem, was für einen Marktanteil du hast. Aber grob gesagt, also du hast das erste schon gesagt, ne? Also Idealo-Traffic würde ich immer drauf gucken. Ne? Wie viel Traffic kommt von Idealo, Ceneo, wie auch immer die Preisvergleichs-Engines in Europa heißen. Eins. Warum? Weil ich wahrscheinlich, wenn ich einen Neukunden bewerte, werde ich keine Daten über ein Preistracking haben langfristig, weil ich ja nicht vor einem Jahr das angelegt habe. Insofern ist Idealo-Daten ein super Punkt. Was darin passt, ich kann mir natürlich das durchschnittliche Discount-Level anschauen. Ne? Also so ein Fall, der, glaube ich, jeder sofort greifen kann, ist ne, Temu versus, keine Ahnung, in einem normalen Shop. Wenn da immer Discounts im hohen zweistelligen Bereich ausgewiesen werden, dann kann ich mir denken, dass das wahrscheinlich nicht unbedingt so das preisstabilste Umfeld ist, natürlich. Dritter Punkt ist auch das Thema Positionierung. Also wenn eine Website billiger, Laptops billiger heißt, oder bei Notebooks billiger, ist eigentlich tatsächlich eine ganz geile Website, aber wenn die schon so heißen, dann sagt das auch was. Also wenn sie über Preis schon werben, ist bei vielen unserer Luxus- und Premium-Kunden ein Ausschlusskriterium, wenn eine Plattform so heißt. Aber man kann tatsächlich auch weitergehen, weg vom Preis. Natürlich, Portfolio ist auch ein Thema, ne? Also was für Marken sind eigentlich da auf der Plattform, qualitativ hochwertig oder alles weiße Ware, die günstig ist. Ich finde aber auch tatsächlich als drittes Thema ganz spannend auch, wie viel Paid-Traffic hat die Plattform? Da muss ich vielleicht kurz ausholen. Und zwar, wenn man sich anschaut, wie viel Prozent des Traffics aus verschiedenen Quellen kommt, dann finde ich als ersten Blick immer spannend, was ist Non-Paid, also Organic, Direct, Mail, wenn man will, ne? Und was ist Paid, also alles andere, SEA, Display, Social, auch Referral würde ich da reinpacken. Natürlich ist nicht alles im Social-Traffic paid, aber wenn man eine große Präsenz hat, ist der Großteil paid. Warum? Wenn ein Händler, Also in Deutschland, das muss ich gerade überlegen, in Deutschland haben die meisten Händler im DIY-Bereich so 30% ihres Traffics aus Paid-Kanälen. Wenn ein Händler aber 60% seines Traffics aus Paid-Kanälen hat, dann bedeutet das, dass der strukturell ein Problem in seiner Gewinn- und Verlustrechnung hat. Also der strukturell braucht er viel mehr Geld, um sein Geschäft am Leben zu halten, weil er eben nicht auf starken organischen Traffic bauen kann, sondern User immer kaufen muss. Das heißt, so ein Player wird in Jahresgesprächen immer viel, viel schwieriger sein und viel, viel fordernder, weil er die Kohle braucht, um zu überleben. Da muss ich mir halt überlegen, möchte ich mir das antun? Weil es ist unwahrscheinlich, wenn ein Kunde, wir hatten ne, 60% seines Traffics von Pay bezieht, es ist unwahrscheinlich, dass er diese Strategie einfach einstellt, weil dann müsste der Head of Digital dem Management sagen, ja, wir hören jetzt auf mit diesem ganzen, keine Ahnung, wir machen so viel SEA, machen wir jetzt nicht mehr, wir werden 30% unseres Traffics verlieren. Kann man machen, ist aber selten. Also da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig auch.
Hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wie viel Marge dahinter hängt. Wenn natürlich der Ads-Bereich kaum Marge hat, dann kann man den noch abschalten. Aber ja, kann ja dann wieder mit der Produktion zu tun haben, dass du zwar keine Gewinne mit den Produkten machst, aber die Kosten reduzierst, weil du mehr produzieren kannst und dann auch überall anders günstiger wirst. Ich meine, das sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Welche Daten und Fragestellungen sind deiner Meinung nach entscheidend, um jetzt mal gezielt auf Retail-Media-Aktivitäten sinnvoll zu steuern und den Wert von Platzierungen richtig einzuschätzen?
Mhm. Das ist ein schönes Thema. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Also ich glaube, das eine ist die Preisliste selbst. In Deutschland haben wir leider, sind wir wie immer ein paar Jahre hinter dem Standard. Viele, viele Retail-Media-Platzierungen, vor allem im Omnichannel-Bereich, werden noch als Fixed Pricing verhandelt. Also ich habe irgendeinen Mondpreis, von dem ich dann zwischen 50% und 70% runterverhandeln kann, wenn ich das weiß als Kamm. Viele Kamms wissen es nicht und zahlen den Preis. Es gibt andere Plattformen, wo halt ein Cost per X dahinter liegt. Ne? Cost per Click, manchmal CPM, naja, schon mal besser als nix. Cost per Click, Cost per Acquisition wäre natürlich besser. Das wäre das Erste. Also da fallen leider schon viele raus. Und das Zweite ist, wenn ich dann, was ich mir anschaue von der ist, wie attraktiv ist die Platzierung und wie hoch ist der Werbedruck? Also sprich, wie attraktiv ist die Platzierung, hat ja einmal was damit zu tun mit, wie prominent ist das Placement. Aber eben nicht nur Prominenz, sondern wie gut ist es getargetet. Und da tun sich Gräben auf in Deutschland. Viele der Retail-Media-Platzierungen bieten extrem schlechtes Targeting. Also das klassische Thema, ne, Buch ist das Main-Banner bei uns auf der Main-Page. Sag ich ja, extremes Beispiel, so wir nehmen mal einfach so eine Main-Page bei Otto oder sowas. Ja, wie viel Prozent der Nutzer sind denn in deiner Target-Audience und gerade im Markt für dein Produkt? Wahrscheinlich ein niedriger, einstelliger Prozentbereich, ne, je nachdem, was für ein Produkt du hast. Das heißt, das würde ich mir anschauen und den Werbedruck. Das bedeutet, mit wie vielen anderen Bannern und Placements konkurriere ich auf der Seite? Es gibt Seiten, also da hast du bei Amazon 13 verschiedene Werbeplacements auf einer PDP. Kannst du dir vorstellen, dass der Effekt halt nicht so groß ist versus, ich habe zum Beispiel kürzlich, haben wir bei, ich glaube, das war Obi oder Hornbach, da gab es halt ein einziges Banner. Naja, das funktioniert halt dann auch. Da hast du auch eine gewisse Sichtbarkeit. Auch wenn wir alle wissen, Banner sind nicht das effizienteste E-Commerce-Advertising-Medium. Aber wenn ich wählen muss zwischen einem und dem anderen, sollte ich immer das wählen, wo ich weniger Konkurrenz habe, also weniger saturierten Werbemarkt bei dem Placement. Also, vielleicht kurz zusammengefasst, ne? Also Buchungsart, Fix oder Cost per X. Cost per X ist immer zu präferieren. Platzierung, wie prominent ist es? Targeting und Werbedruck, es steht, wie hoch ist die Konkurrenz mit anderen Sachen. Und dann vergleicht man das eben über andere Kunden. Und idealerweise habe ich als fünfte Komponente halt vergangene Performance-Daten. Und deswegen hatten wir am Anfang auch gesagt, ist es so wichtig, dass ich Daten bekomme, vor allem im Retail-Media-Bereich.
Ich habe vor vielen Jahren bei der OMR, bei irgendeiner Keynote von Philipp, ich weiß nicht mehr, ob es 2017, 2018 oder wann auch immer war, da hat er irgendwann den Spruch drauf gehabt auf der Leinwand und da stand drauf, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch einen Banner klickt auf der Webseite, ist genauso hoch, wie wenn er Zwillinge bekommt.
Ja, genau, ein Promille. Statistisch genau richtig. Ja, genau. Also für mich ist das auch so, also ich bin überhaupt kein Fan davon. Aber also bitte erst Sponsored Product und Sachen, die wirklich performen. Ne? Sowas macht natürlich viel mehr Sinn. Aber wenn alles gleich ist, dann muss ich mich so oder so entscheiden. Es ist erschütternd, was da gerade so abgebracht wird.
Weißt du, was ich dagegen halten kann, Miguel? Ich habe Zwillinge.
Krass, okay. Also bei dir buche ich einen Banner.
Es ist, ja, also so, lassen wir dieses Thema. Wie verhindert man denn, dass Retail-Media einfach nur als zusätzlicher Budgettopf verstanden wird, statt als datenbasierter Hebel für Sichtbarkeit, Absatz, idealerweise auch für strategische Händlerentwicklung?
Cool, sehr, sehr gute Frage. Hier muss man tatsächlich den Spieß umdrehen. Ich meine, ich ziehe ja viel über die Retailer her, ne? Aber tatsächlich, dieses Thema fängt beim Hersteller an. Das ist eine Herstellerfrage, ob ich Retail Media Investments als Fixum sehe und sage, die muss ich halt machen, oder ob ich sage, nee, das ist variabel. Ich kann A, dieses Budget zwischen meinen Kunden verschieben, weil mir als Hersteller ist doch wurscht, wo ich es ausgebe. Ich gebe es dort aus, wo ich den besten Return on Investment habe. Nächster Punkt, ne? Ich sollte auf Return-on-Investment-Basis das Ganze entscheiden und nicht irgendwie nur auf Net-Sales-Uplift oder so. Da gibt es ganz kreative Sachen. Und ich sollte es auch als Pay-for-Performance-Komponente sehen. Also diese Pay-for-Performance-Debatte ist, ja, also wer Verhandlungsschulungen kennt, das ist ein totaler Standard bei der Vertragsgestaltung, ne? Also ich zahle nur für etwas, wofür ich nachweislich Leistung kriege. Und dafür ist Retail-Media wunderbar, ne? Also du hast ja wirklich die Möglichkeit, das alles reported zu haben. Deswegen darf halt ein Reporting niemals optional sein für ein Retail-Media-Investment, weil dann ist es nicht mehr Pay-for-Performance. Ich habe hier, du hast ja Mark Sonnemann von Edding interviewt, ne? Und der hat ja das einen ganz tollen Satz geprägt, Retail-Media ohne Daten ist nur WKZ, also ein Werbekostenzuschuss. Finde ich eine super Formulierung, weil das ist dann einfach etwas, was stumpf gezahlt wird, ohne zu hinterfragen. Und das kann nicht performen. Also sprich, es ist Pay-for-Performance. Es ist nicht ein fixer Investment, den ich in Partnerschaft investiere. Dafür gibt es Trade Terms. Und das Budget ist flexibel. Das heißt, ich sollte es zwischen verschiedenen Kunden shiften können, weil nur dann kann ich ja verhandeln. Dann kann ich dem Kunden sagen, hey, du willst 50.000 Euro für dieses Thema. Ja, beim anderen kriegst du für 30. Und am Anfang wird er es nicht glauben, wenn die Kohle aber dann ausbleibt. Im nächsten Jahr wird der Kunde es ernst nehmen und wird darauf eingehen, weil der will das Geld haben. Am Ende sind 30.000 immer noch besser als nichts. Auch wenn das unter den gewünschten 50.000 ist, weil für Retail Media hat ja ein Retailer eigentlich nur Opportunitätskosten. Der hat ja gar keine echten Kosten, weil muss ja nichts gedruckt werden. Und ich finde es deswegen auch so wichtig, dass man Key Account Manager und Sales Direktoren zumindest so ein Basisverständnis für Media-Einkauf gibt. Also ich gebe sehr, sehr viele E-Com-Controlling-Schulungen, wo ich im Grunde einen großen Teil der Zeit nur verwende, um Key-Account-Managern ein Gefühl dafür zu geben und Trade-Marketing-Managern, wie eigentlich digitale Medien einzukaufen sind. Und was für Daten eigentlich wichtig sind, das hilft unglaublich, um einfach mal dieses Thema ins Rollen zu bringen.
Den Podcast mit Marc können wir mal in die Shownotes reinpacken. Ich ging ja auch um Retail Media, wahrscheinlich eine sehr gute Ergänzung. Du hast vorhin schon mehrfach angesprochen, dass man bei bestimmten Kunden, Anbietern, wie auch immer, auch den Unterschied zwischen Offline und Online sich ein bisschen genauer anschauen soll. Und ich würde gerne auf dieses Omnichannel-Thema nochmal reingehen. Also, wie du siehst, hast du schon kurz gesagt, aber im E-Commerce sprechen wir oft nur über die Online-Daten. Du hast vorhin schon gesagt, bei den Kosten, es kann deutlich höher sein, bei manchen Dingen auch vielleicht ein bisschen schwerer zu kalkulieren. Natürlich haben wir sehr häufig auch den Vorteil, dass wir im Online natürlich jeden Klick besser messen können und insgesamt mehr Messungsmöglichkeiten haben. Wenn man es richtig im Griff hat, müsste es eigentlich besser sein, wobei ich habe früher mal bei Lieferando so ein bisschen mit reingeschaut. Die haben auch Offline-Kampagnen echt geil tracken können, selbst Plakatwerbung, wo sie dann halt regional Sachen ausgesteuert haben, um zu gucken, was funktioniert. Fand ich auch sehr spannend. Welche Rolle spielt deiner Meinung nach Offline im Omnichannel-Marketing? Sollten wir vielleicht auch überlegen, beides viel mehr zu verzahnen? Wahrscheinlich ja, aber vielleicht gib mir noch mal deine Meinung dazu.
Spot on. Also Verzahnung ist genau das Schlüsselwort. Also ironischerweise kommen wir ja aus einer Welt, wo der Großteil des Umsatzes für die meisten Kategorien immer noch im Offline passiert und bei Omnichannel-Kunden deswegen die Konditionen grundsätzlich aus einer Offline-Denke her sind. Und E-Commerce wird dann immer getrennt gesehen. Und das führt automatisch dazu, dass du als Hersteller zu viel investierst, weil du eine Abteilung hast, die verhandelt offline. Du hast eine Abteilung, die bucht dann zusätzlich E-Commerce dazu. Dabei haben wir ja gerade gesagt, dabei zahlst du ja schon Trade Terms für Offline auf den ganzen Umsatz, also auch den E-Com-Umsatz. Also das zusammenzusehen ist ein Thema. Das zweite, was natürlich super wichtig ist, ist auch intern zu, sage ich mal, das differenziert zu betrachten, dass ein Kunde offline zwar die Nummer 1 sein kann, aber online vielleicht nur die Nummer 5. Das bedeutet was ganz anderes für Ressourcenallokation. Ich kenne so viele Firmen, die riesige E-Commerce-Projekte machen mit Kunden, die eben offline der größte oder zweitgrößte Kunde sind. Und du guckst jetzt an und sagst, das ist kompletter Blödsinn. Du hattest gerade über Banner gesprochen, ne? Also so Themen, wo wir sagen, ja, dann buchen wir das Ding halt komplett zu, weil das ist unser großer Kunde. Das ist gar keine sinnvolle Nutzung von Budget. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ehrlicherweise muss man ja auch ehrlich sagen, dass ja auch die meisten Kunden das so sehen. Also es gibt ein paar, vielleicht würde ich sagen, so ein Drittel aller Retailer, die getrennte Einkäufer für E-Commerce und Offline haben. Die meisten haben einen Einkäufer. Das bedeutet, der sieht es auch ganzheitlich, der sieht es auch als eine PNL. Und deswegen finde ich wichtig, dass man es zusammenlegt. Aber wie du halt sagst, also Verzahnung ja, aber differenziert. Also nicht versuchen, immer es über einen Kamm zu scheren, zu sagen, der Kunde ist im E-Com, ist er Nummer 5, offline ist er Nummer 1, also im Schnitt ist er Nummer 3. Nee, sondern es gibt verschiedene Vermarktungspläne, aber die dann zusammen, es ist ein bisschen mehr Arbeit, die dann zusammen in ein Investmentpaket verarbeitet werden, das eben in beide Elemente dann entsprechend investiert. Sonst investiert man zu viel oder zu wenig automatisch.
Wir reden jetzt hier über E-Com. Theoretisch kann man das ja auch adaptieren auf andere Bereiche. Also warum habe ich irgendwann angefangen, Konferenzen zu machen? Weil ich mich als Agentur anders platzieren wollte, mehr näher zu Leuten bekommen wollte, weil ich eine Community aufbauen wollte. Ich kann online natürlich auch super Communities aufbauen, aber offline ist halt schon nochmal, ja, mehr Persönlichkeit drin. Ja, es ist, aber das offline, online zu verlängern, und wenn es nur über eine WhatsApp-Gruppe ist oder wie auch immer, macht natürlich hochgradig Sinn. Als SEO kann ich Offline-Veranstaltungen unglaublich gut nutzen, um vielleicht Menschen in Zeitungen zu bekommen, in Recaps, Precaps, keine Ahnung, was da alles gibt, was mir wieder online hilft, um besseren Absatz zu bekommen. Eine Verzahnung zwischen Offline- und Online-Marketing macht, egal wo, hochgradig Sinn. Ja, wir hören immer, gerade bei Verlagen, die Zahlen gehen runter oder im Fernsehen. Fernsehen ist jetzt auch nicht offline, ja, aber das hat immer noch eine brutale Reichweite. Auch Zeitungen haben immer noch eine brutale Reichweite. Sie ist vielleicht weniger geworden, aber sie ist teilweise immer noch viel größer als online. Und wenn du halt als E-Commerce DOI irgendwie draußen irgendwie unterwegs bist und, nee, wie sagt man, die Abkürzung für Werbung draußen machen, wie war es nochmal?
Digital Out of Home.
Ja, genau. Digital Out of Home. Das ist etwas, wo du halt wirklich, geh doch mal in die Einkaufsstraßen. Wenn das Wetter gut ist, samstags, da rappelt's. Egal wie. Wie oft fahre ich hier in unser nahegelegenes Einkaufszentrum, soll eins der meisten frequentierten in Deutschland sein, wurde mir irgendwo mal erzählt. Da gehe ich manchmal samstags hin. Ich rede jetzt noch nicht mal von vor Weihnachten, ja. Und das Wetter ist nur ein bisschen gut. Und ich kriege da keinen Parkplatz mehr. Da gibt es 4000 Parkplätze. Also, das ist so Sachen, wo du dir immer denkst, jo, den Leuten geht schlecht, aber irgendwie können sie trotzdem immer noch alle shoppen gehen. Und es gibt einfach Peaks, wo du offline vielleicht mit online sehr, sehr gut verbinden kannst.
Also, ich finde das super passend. Also, vielleicht so gerade auch so aus meinem Arbeitsalltag, was ich gerade sehe. Ich sehe wahnsinnig viele Projekte im Category Management, also eine Offline-Disziplin, ne? Also, wie optimiere ich meine Absatz, etc., die auf E-Commerce gemünzt sind, ne? Also, wie oft machen wir solche Analysen, damit unsere Kunden ihre Retailer challengen können? Am Ende kommt dabei ein Category Management Workshop raus, weil der Retailer sagt, krass, ich habe das noch nie gesehen, wie ich objektiv eigentlich stehe in meinem Wettbewerb. Kannst du mir helfen? Ich verstehe, ich habe ein Geo-Problem, SEO-Problem, Content-Problem, da, da, da. Und da braucht er ja wieder die Hersteller. Und da verzahnt sich das wunderbar. Und ganz, ganz oft kommen bei diesen Category-Manage-Projekten Omnichannel-Initiativen raus, weil du hast natürlich genau recht. Ne, die Performance-Spontankäufe offline kannst du nicht toppen, aber ein CRM und Retargeting ist halt online besser. Also, verzahnen. Ja.
Mit Blick auf die Zeit, eine letzte Frage für dich. Thema Trends, Zukunft. Wir haben heute das Wort KI noch nicht benutzt. Vielleicht ist
so verrückt,
das,
ne?
Vielleicht ist das hier auch irgendwie ein Thema. Wenn wir 3 bis 5 Jahre nach vorne schauen und in die Glaskugel gucken, was ja nicht so einfach ist, aber Miguel, alter Wahrsager, ich bin mir sicher, du hast eine Meinung. Welche Trends werden datengetriebene Verhandlungen, Händlerbewertungen und Retail-Media-Steuerung besonders prägen? Und worauf sollten sich Hersteller heute deiner Meinung nach schon vorbereiten?
Also, verschiedene Sachen. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo fange ich an? Ich glaube, das große Problem, das wir gerade haben, ist Diversifikation, ist das Thema 1. Ich glaube, jetzt wachen nach und nach alle Kunden auf, die halt immer Amazon-Vendor, ne, One-Piece-Setup gemacht haben und sagen so, geil, das ist das Einfachste. Die merken, Moment, ich kann diese Marge nicht mehr aushalten. Tipp, wenn das noch nicht geführt wird, Diskussion, guck mal auf das EBIT oder den Customer Contribution 2 bei Amazon. Da wird es einem oft ganz anders. Insofern, das ist das Erste. Also ich muss mich diversifizieren. Wie diversifiziere ich mich? Das passt zu deinem Thema, Mario, ne? Ich muss datengetrieben identifizieren, wer sind denn eigentlich die Chancen da draußen und meine Investments reallokieren. Sonst werde ich diesem zunehmenden Margendruck, der von Amazon und anderen Retailern ausgeht, werde ich nicht ewig aushalten können. Diversifizieren heißt natürlich auch, Marketplace-Erfahrung zu sammeln, sei es selbst, sei es über einen Broker, sei es über einen Kunden, der für mich das macht. Auf jeden Fall Alternativen aufzubauen, das ist strategisch das Wichtigste. Das andere Thema, über das wir vorhin tangiert haben, Retail Media. Also Retail Media muss sich drastisch professionalisieren, ne? Standardisierte Reporting-Standards. Es gibt ja auch keine Pixelation, Verification, gar nichts. Das ist total wild. Also ich glaube, da wird noch viel passieren, aber das wird nicht schnell gehen. Ich glaube, die Retailer werden sich Zeit lassen mit der Professionalisierung, weil umso länger sie ihre Kunden mit wenig Daten versorgen, desto einfacher können sie verhandeln. Also die Retailer. Deswegen glaube ich, Key Account Management, Trade Marketing Management, Sales Director, Schulen im Bereich Media-Einkauf, digitaler Media-Einkauf, dass sie verstehen, auf welche Zahlen kommt es an, dass sie ein Lastenheft haben und sagen, hey, ich kaufe bei der Retail Media, aber ich will dieses Reporting, ich brauche diese KPIs in dieser Kadenz. Und natürlich, du hast dich recht, jetzt kommt KI. Natürlich, Retailer kommen unter Druck. Also ich gehe sogar so weit, dass ich denke, das Operating Model Amazon kommt gerade sehr unter Druck. Ne? Also wir haben unter Agentic Commerce ist immer geil, aber über was keiner spricht, ist das Universal Commerce Protocol. Das ist ja eigentlich die spannendste Neuerung überhaupt, weil sie ja das universell quasi Chatbots mit E-Com-Seiten verbinden kann. Ich glaube, das ist super spannend. Also auf einmal können kleine Webseiten, D2C-Shops, auf einmal eine Chance haben, wieder eine Conversion zu gewinnen, die du früher immer verloren hättest gegen Amazon. Social Commerce ist auch ein lateraler Angriff auf das Amazon-Kerngeschäft. Ne? Also auf einmal shoppen Leute direkt auf einer Plattform, wo sie am allermeisten Zeit jeden Tag verbringen, in den sozialen Netzwerken und gehen gar nicht in die Amazon-App. Weil Amazon kann eine Sache schlecht, weil sie alles kommerzialisiert haben. Jedes Placement bei Amazon ist gekauft. Deswegen kann Amazon nicht mehr gut inspirieren, weil alles eben gesteuert ist über Ad-Algorithmen. Das können Social Commerce ganz gut. Das macht Temu sehr aggressiv. Ich finde Temu jetzt nicht gut, ne? Aber ehrlicherweise kann man da was von lernen, wie die Shopping-Journey bei denen läuft. Und ich glaube, wenn Retail unter Druck kommt, dann tun sich auch Möglichkeiten auf. Also deswegen, ich hatte gerade Category Management erwähnt, Zusammenarbeit mit Retailern, Retailern helfen. Ich meine, niemand hat mehr Fachwissen von seiner Branche als ein Hersteller. Die haben die Forschung und Entwicklung, die haben die ganzen Produkte, die kennen die Konkurrenten, die kennen den Markt, die kennen die Trends. Für sowas hat ein Retailer gar keine Zeit. Das ist ein Händler, das ist sein Business, das ist Handel. Und da tun sich tolle Themen auf. Also wir merken viele Category-Management-Initiativen im Bereich SEO, Geo-Content. Ne? Also Content-Überarbeitung. Früher wollten sie noch Geld, jetzt sind sie dankbar, dass sie den Content kriegen. Guided Commerce. Wie kann ich eine bessere Shopping-Erfahrung schaffen als Amazon? Ne? Amazon als Generalist kann nie gut kategoriespezifisch beraten. Besonders, weil wenn alle Ergebnisse durch Werbung gepusht sind und durcheinander gekommen. Das heißt, wie kann ich vielleicht über Beratungsmodalitäten, über einfache, weißt du, so Klickberater, so im Grunde sind das so Entscheidungsbäume oder halt wirkliche KI-Beratungen, wenn es denn Not tut, in den seltenen Fällen, das ist recht teuer und aufwendig. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Shopper das richtige Produkt finden und es richtig benutzen? Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Musik dran. Also da jetzt so das klassische E-Commerce-Modell unter Druck kommt, es wird trotzdem weiter wachsen, aber es wird sich wandeln und diversifizieren. Ich glaube, es ist eine super spannende Zeit. Ich kann jetzt nicht sagen, was in 5 Jahren wird, aber ich glaube, diese Themen, die werden wir wieder hören und die werden, glaube ich, recht hilfreich sein. Und natürlich das Thema E-Commerce-Controlling abschließend. Guckt auf eure Zahlen. Das E-Com-Geschäft wächst so schnell und ist so groß bei den meisten Firmen. Es ist nötig, dass die Finanzabteilung mal versteht, wie E-Commerce läuft und dass die KAMs auch die Finanzsicht verstehen, damit sie besser verhandeln können. Lange Antwort auf eine kurze Frage.
No, so kurz war die Frage gar nicht und das war genau die Antwort, die wir ja auch hören wollten. Also dementsprechend alles gut. Lieber Miguel, vielen Dank für deine Expertise und deine Zeit, dass du dich hier heute mit den Fragen gestellt hast. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Danke, dass ich hier sein durfte.
Meine Lernkurve ist im E-Commerce sehr steil, deswegen ich habe heute wieder viel mitgenommen. Dementsprechend schon von mir alleine. Aber vom Rest sicherlich auch.
Cool, vielen Dank.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Miguel verbleibt mir eigentlich nur wieder der Hinweis auf unsere anstehende Konferenz. Der Summit war im März, der ist auch nächstes Jahr im März wieder, aber wir haben noch ein letztes Mal eine Konferenz in Mainz. Das wird tatsächlich unsere letzte Ausgabe werden, die 12. und letzte am 25.09. in Mainz. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, ja, es ist eine reine Online-Marketing-Konferenz. E-Commerce ist da nicht ganz so gut vertreten wie beim Summit, aber nichtsdestotrotz für die Online-Marketer unter euch ein Place to be. Ich hoffe, ihr seid dabei. 25.09. Den Link findet ihr in den Shownotes oder googelt einfach nach OMT Mainz 2026 und ihr findet die Landingpage, wo ihr ein Ticket erwerben könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wir erwarten circa 750 bis 800 Gäste und ja, dann sehen wir uns dort. In diesem Sinne, wir sind raus, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.